Ganz herzlich willkommen zum dritten Sonntagstreff online. Und ganz ehrlich, ich hoffe, dass ich diese Zahlen nicht noch weiter hochzählen muss. Auf jeden Fall, dass sie nicht zweistellig wird. Ich mache jetzt einfach mal die Augen zu und stelle mir vor, dass ich in der kleinen Rheinstraße stehe. Vorne, dass Sie, dass ihr da seid. Auf den Stühlen, dass wir miteinander Sonntagstreff feiern können. Leider ist das im Moment so nicht möglich. Und es tut weh. Ja, es tut weh, auf diese persönlichen Begegnungen verzichten zu müssen. Auch wenn man es versteht oder vielleicht auch nicht versteht, was im Moment nötig ist und dran ist. Und doch möchten wir zusammenkommen, denn wir sind nicht vereint durch ein Gebäude, sondern uns vereint ein Herr. Unser Herr Jesus Christus vereint uns. Mit ihm und durch ihn sind wir verbunden, egal auch wo wir das jetzt anhören. Und ihn kennenzulernen, immer mehr von ihm zu erfahren. Deswegen schauen wir in die Bibel hinein. Deswegen feiern wir Sonntagstreff. Deswegen kommen wir zusammen, um ihm zu begegnen. Natürlich auch im Gegenüber, im Anderen. Und wenn das im Moment nicht möglich ist, dann wünsche ich uns, dass wir auch zu den Telefonen greifen oder andere Medien nutzen, um uns zu begegnen. Bleibt im Austausch. Bleibt nicht für euch. Begegnet anderen, sucht die Kontakte. Und wenn es nicht eben im körperlich nahen Zusammenkommen ist, dann eben im Abstand, per Telefon, per Skype, was auch immer. Ich möchte zu Beginn dieses Sonntagstreffs mit uns beten. Herr Jesus, wir sind jetzt an ganz unterschiedlichen Orten, aber du verbindest uns. Du kennst unsere Situation. Du kennst das, was uns im Moment herausfordert. Jeden ganz persönlich, jeden trifft es unterschiedlich und jeder hat seine eigenen Lasten dann auch zu tragen. Und doch stellst du uns zusammen, dass wir gemeinsam Lasten tragen. Ja, die größte Last hast du schon getragen. Und durch dich wissen wir, dass das alles ja einmal aufhören muss. Jede Krise findet ihr Ende, jede Katastrophe hat ihren Abschluss. Und du führst uns hindurch als der gute Hirte, der durchs dunkle Tal führt, der da ist, der auch wieder hinausführt ans Licht. Führst du uns hindurch, bist bei uns, trägst uns, auch in dieser Zeit. Wir vertrauen dir mit unserem Leben. Danke, dass du zu uns sprichst. Amen. Ja, ich freue mich, dass der Uli Heitzmann sich auch bereit erklärt hat, auf diesem Weg mit uns die Gedanken zum Bibeltext, der heute dran ist, zu teilen. Und wir hören jetzt auf seine Auslegung.
Ja, auch von mir herzlich willkommen zum Sonntagstreff. Ich freue mich zumindest auf diese Weise mit euch, mit Ihnen Kontakt zu haben. Was für eine verrückte Situation. Immer wieder frage ich mich, ob das nur ein schlechter Traum ist, aber Corona und die Folgen sind Realität. Ja, schmerzhafte Realität. Wirtschaftlich, gesundheitlich, sozial, aber ich denke auch geistlich. Was für Veränderungen in unserem Leben, vor 4 Wochen noch unvorstellbar. Geschlossene Schulen, Gaststätten, Hotels, Fabriken, Geschäfte, keine Gottesdienste, kein Sonntagstreff, keine Hauskreise, keine Besuche, keine Feiern, kein Sport, keine Fitness. Wo gibt es etwas, was bleibt, wenn alles Vergängliche wegfällt? Wenn alles wegfällt, was unser Leben dennoch Sinn gibt, was Kraft gibt für schwierige Situationen? Ich glaube und will daran festhalten, dass dieser Halt aus der unvergänglichen Welt von Gott und seinem Wort kommt. Unser heutiger Bibeltext ist ein Ausschnitt aus einer ähnlichen Situation. Da sind einmal die Jünger von Jesus, bei denen alles aus ist. Jesus ist gefangen, Sie haben für ihn alles verlassen, 3 Jahre investiert, falsch investiert. Alles ist weg. Und dann haben sie ihn verraten, dann haben sie ihn verleugnet, sind weggelaufen. Angst, vielleicht Wut über das eigene Fehlverhalten, Angst vor dem, was jetzt auf sie zukommt. Und Jesus selbst, er ist angeklagt, ist gefangen, gefesselt, wird verleumdet, verlassen von seinen Freunden und ein absolut ungerechter Prozess findet statt mit Lügen und Intrigen und schließlich mit dem Todesurteil. Was hält, was bleibt, was ist letztendlich die Wahrheit? Das sind die Fragen, die uns dieser Text heute stellt. Johannes 18, Abvers 28. Die führenden Priester brachten Jesus am frühen Morgen von Kaiphas, dem hohen Priester, zum Palast des römischen Statthalters. Sie selbst gingen nicht in den Palast hinein, weil sie nicht unrein werden wollten. Sonst hätten sie nicht am Passamahl teilnehmen können. Pilatus kam zu ihnen heraus und fragte: Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann? Sie antworteten: Wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn dir nicht übergeben. Nehmt ihr ihn doch, sagte Pilatus, und verurteilt ihn nach eurem eigenen Gesetz. Wir dürfen ja niemand hinrichten, erwiderten sie. So ging übrigens in Erfüllung, was Jesus gesagt hatte, als er von der Art seines Todes sprach. Pilatus ging in den Palast zurück und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? Fragte er ihn. Jesus antwortete: Bist du selbst auf diese Frage gekommen oder haben dir andere von mir erzählt? Pilatus erwiderte: Bin ich etwa ein Jude? Dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich mir übergeben. Was hast du getan? Jesus sagte: Mein Königtum stammt nicht von dieser Welt. Sonst hätten meine Leute dafür gekämpft, dass ich den Juden nicht in die Hände falle. Nein, mein Königtum ist von ganz anderer Art. Da fragte Pilatus ihn: Du bist also dennoch ein König? Jesus antwortete: Ja, ich bin ein König. Ich wurde geboren und bin in diese Welt gekommen, um die Wahrheit offenbar zu machen und sie zu bezeugen. Wem es um die Wahrheit geht, der hört auf mich. Wahrheit, meinte Pilatus, was ist das? Pilatus ging wieder zu den führenden Priestern hinaus und sagte zu ihnen: Ich sehe keinen Grund, ihn zu verurteilen. Es ist aber üblich, dass ich euch jedes Jahr zum Passafest einen Gefangenen freilasse. Soll ich euch den König der Juden freigeben? Sie schrien: Nein, den nicht, wir wollen Barabbas. Barabbas aber war ein Verbrecher. Ja, eine verrückte Geschichte. Wo bleibt die Gerechtigkeit? Wo bleiben die Menschen, die für Gerechtigkeit einstehen, die sich bemühen, dass die Wahrheit, nicht die Lüge, die Oberhand behält? Ich lese nochmal Vers 36 und 37. Jesus sagte: Mein Königtum stammt nicht von dieser Welt. Sonst hätten meine Leute dafür gekämpft, dass ich den Juden nicht in die Hände falle. Nein, mein Königtum ist von ganz anderer Art. Da fragte Pilatus ihn: Du bist also dennoch ein König? Jesus antwortete: Ja, ich bin ein König. Ich wurde geboren und bin in diese Welt gekommen, um die Wahrheit offenbar zu machen und sie zu bezeugen. Wem es um die Wahrheit geht, der hört auf mich. Dennoch ein König, ja, ein ganz anderer, völlig anderer. Bei einem König denkt man an Macht, Befehlsgewalt, an Untertanen, Soldaten, Steuern, ein Land, das er regiert, vielleicht ein Schloss, eine Krone, viel Reichtum, eine Prinzessin oder einen Prinz, Gold, Edelsteine, und so weiter. Was sehen wir bei Jesus? Da ist zunächst die Krippe, arm in einer Krippe, ein Flüchtling. Schließlich reitet er auf einem kleinen Esel nach Jerusalem. Dort, jetzt bei der Gefangennahme, hat er diese Dornenkrone auf. Und schließlich am Kreuz steht oben über ihm: Inri Jesus, der König der Juden. In der Bergpredigt und anderen Predigten redet er von Sanftmut, von Barmherzigkeit, von Liebe, von Friede. Ja, das ist zu viel für Pilatus. Wie soll er das kapieren? Das geht über seinen und ich denke auch über unseren Horizont hinaus. Geboren in unsere Welt hinein, so heißt, sagt Jesus. Johannes sagt, siehe, das ist Gottes Lamm. Ja, er ist Gottes Sohn, Gott selber. Ich und der Vater sind eins, sagt er einmal. Eins mit Gott, dem Allmächtigen, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Was ist unser Bild von Jesus? Haben wir auch menschliche Wunschvorstellungen? Was verstehen wir unter Jesus als König? In den Evangelien wird uns berichtet, was Jesus sagte und was er tat. Immer wieder dieses Siehe, höre. Und Jesus sagt hier, mein Reich ist nicht von dieser Welt, aber seid Jesus mitten in dieser Welt, mittendrin in unserer Welt. Das Reich Gottes ist durch Jesus unter uns. Das Motto von Jesus und seiner Zeit auf unserer Erde steht im ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Wir sahen seine Herrlichkeit. Wir sahen seine Herrlichkeit und dann ergänzt er voller Gnade und Wahrheit, voller Liebe und Wahrheit. Das ist Jesus. So ist Jesus. Ganz, ganz anders und dennoch ein König. Wem es um die Wahrheit geht, sagt Jesus, der hört auf mich. In Vers 38 fragt dann Pilatus, Wahrheit, was ist das? Ja, was ist Wahrheit? Wie sieht Wahrheit aus? Wo ist Wahrheit? Ist sie sichtbar oder verborgen? Ist sie vergänglich oder ewig und fest? Was wird uns nicht alles als Wahrheit verkauft? Ich denke nicht nur durch die Medien, nicht nur Fake News sind Fake News. Wahrheit ist gar nicht so einfach auszumachen. Jesus sagt hier, wem es um Wahrheit geht, der hört auf mich. An anderer Stelle sagt er, ich bin die Wahrheit. Die Wahrheit steht und fällt mit dem Hören und Sehen auf Jesus Christus. Das heißt, alles, was wir zum Leben brauchen, ist Jesus. Er ist das Brot, er ist der gute Hirte, er ist die Auferstehung, das Leben, der Weg, die Wahrheit, der Weinstock. Und wir sind herausgefordert, wie er hier auch Pilatus herausfordert. Vertrauen wir darauf? So ganz und gar? Ohne Einschränkung? Ich denke, das fällt manchmal schwer. In einer Welt, die ganz anders denkt und ganz anders lebt. Und an diesen Verheißungen, die Jesus sagt, festzuhalten, ist auch nicht mehr einfach. In einer Welt voll Chaos, voll Leid, voll Ungerechtigkeit, Angst, Sorge, Einschränkung, Corona. Auch ich bin da gerade besonders am Kämpfen. Am Kämpfen, dieses Vertrauen festzuhalten. Trotz allem auf Jesus zu sehen, auf Jesus zu hören. Die große Frage an alle Menschen, auch denke ich an dich und mich, ist doch, hat dieser dennoch König etwas mit mir und mit meiner Welt zu tun? Hier sehen wir, dass Pilatus sich einfach zurückzieht. Die Priester, die sind fanatisch und blind, und das Volk lässt sich manipulieren und schaltet den Verstand aus. Jesus hat seine Jünger in einer ähnlichen Situation einmal gefragt, wollt ihr auch weggehen? Und Petrus hat dann geantwortet, wohin denn? Nein, denn es gibt keine Alternative zur Wahrheit. Keine Alternative zum Kreuz. Zu dieser Aussage, Jesus für mich gestorben, er ist mein Retter, mein Heiland. Barabbas war wohl der Erste, der das ganz plastisch erlebt hat, da stirbt einer für mich. Und es gibt keine Alternative zur Auferstehung. Jesus lebt und auch ich darf mit ihm ewig leben. Ja, wohin sonst als zu Jesus? Ich denke, alles andere wäre sinnlos und hoffnungslos. Und er will durch seinen Geist ganz nah, sogar in mir, in dir sein. In jeder Lebenslage. Auch bei Corona. Ja, andere haben es schon erlebt, dieses Dennoch. Und das hilft auch mir immer wieder zu sehen in Krankheit, in Ungerechtigkeit, bei Seuchen. Da gibt's Menschen, die erleben, dass dieses dennoch ist Jesus der Herr, dennoch ist Jesus ein König trägt. Asaf, ein Kirchenmusiker, schreibt in Psalm 73 von seinem Leben, das von Krankheit, von Sorgen, von Spott und Verleumdung anderer geprägt ist. Ich werde trotzdem täglich gepeinigt, ständig bin ich vom Unglück verfolgt. Ich mühe mich ab, das alles zu verstehen, aber es schien mir ganz unmöglich. Doch dann kam ich in dein Heiligtum. Als ich verbittert war und innerlich zerrissen, da hatte ich den Verstand verloren. Und dennoch gehöre ich zu dir. Du hast meine Hand ergriffen und hältst mich. Du leitest mich nach deinem Plan und holst mich am Ende in deine Herrlichkeit. Was soll ich mir noch wünschen auf der Erde? Ich habe doch dich. Du, Gott, hältst mich. Du bleibst mir für immer. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Das war ein Lied von Asaf vor 3000 Jahren. Vor etwa 500 Jahren hat Paul Gerhard in der Zeit der Pest viele Lieder gedichtet. Und auch diese Lieder sind mir oft eine Hilfe, bei Jesus zu bleiben, ihn zu verstehen, ja, mit ihm zu reden. Ich möchte ein paar Verse lesen aus einigen Liedern. Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht, lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht, bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Ihn lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst, wenn er wie ihm gebühret mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführt, das dich bekümmert hat. Noch ein weiteres Lied, einige Verse daraus. Sollte ich meinem Gott nicht singen? Sollte ich ihm nicht dankbar sein? Denn ich sehe in allen Dingen, wie so gut er es mit mir meint. Ist doch nichts als lauter Lieben, das sein treues Herz erregt, das ohne Ende hebt und trägt, die in seinem Dienst sich üben. Alles Ding wert seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit. Meiner Seele Wohlergehen hat er ja recht wohl bedacht, will dem Leibe Not entstehen, nimmt er's gleichfalls wohl in Acht. Wenn mein Können, mein Vermögen nichts vermag, nichts helfen kann, kommt mein Gott und hebt mir an, sein Vermögen beizulegen. Alles Ding wert seine Zeit, aber Gottes Lieb in Ewigkeit. Weil denn weder Ziel noch Ende sich in Gottes Liebe findet. Ei, so heb ich meine Hände zu dir, Vater, als mein Kind. Bitte, wollst mir Gnade geben, dich aus aller meiner Macht zu empfangen Tag und Nacht, hier in meinem ganzen Leben, bis ich dich nach dieser Zeit lob und lieb in Ewigkeit. Ja, vielleicht nehmen Sie auch ein altes Lied, einen Psalm oder auch neuere Lieder zur Hand. Wenn Sie kein Liederbuch zu Hause haben, in der Kleinrheinstraße liegen ganz viele, melden Sie sich einfach bei mir oder bei Daniel, dann können wir auch eines vorbeibringen. Mir hilft es immer wieder, Lieder zu lesen. Lieber würde ich sie natürlich gemeinsam singen, aber auch so merke ich, wie Menschen Gott erlebt haben durch die Zeiten hindurch. Ich wünsche euch und mir, dass wir durch den Blick auf Jesus, das Hören auf ihn und das Reden mit ihm, seine Nähe, seine Hilfe, seine Liebe erfahren. Jesus lebt, das ist die Wahrheit. Amen.
Ja, vielen Dank, Uli, für deine Auslegung. Es sind wahrhaft verrückte Zeiten, in denen wir leben. Und jeder hat so irgendeine Meinung zu dem aktuellen Geschehen. Der eine lässt es einfach über sich ergehen, nimmt hin, was kommt. Der nächste stimmt allem positiv zu und sagt, ja, das ist der richtige Weg, so wie wir ihn gehen. Der dritte wiederholt alle möglichen Gegenpositionen, die es natürlich auch gibt, die nicht einverstanden sind mit dem, wie gehandelt wird. Und in all dem kann man sich nur fragen, was ist jetzt die Wahrheit? Was ist Wahrheit? Diese Frage stellte sich schon Pilatus in diesem Prozess von Jesus, wo Jesus vor ihm steht. Und Jesus sagt, er ist als König in die Welt gekommen, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Und Pilatus fragt, was ist Wahrheit? Bei der Frage nach Wahrheit entdeckt man oft, dass Dinge zwei Seiten haben. Wie die zwei Seiten einer Medaille, ein Stück und doch unterschiedlich, je nachdem, wie man es anschaut. Wenn man eine Tafel Schokolade anschaut, kann man sagen, wow, süß, lecker, Oder man kann sagen, wow, ungesund, schadet mir. Zwei Dinge, die oft wie ein Gegensatz aussehen und doch untrennbar zusammengehören. So ist auch für Johannes so, dass er in Jesus zwei Dinge sieht. Zwei Wahrheiten über ihn schreibt in seinem Evangelium, die ihm besonders wichtig sind und die in Jesus untrennbar zusammengehören. Zum einen ist Jesus das wahre Passahlamm, das Opferlamm. Und so ein Opferlamm ist schwach. Ein Opferlamm kann sich nicht dagegen wehren, dass man es hinführt und opfert. Es muss einfach über sich ergehen lassen, was mit ihm geschieht. Und zum anderen ist Jesus der wahre König. Ein König größer und mächtiger als alle Herrscher dieser Welt, der über dieser Welt steht, der Macht hat über diese ganze Welt, der diese Welt ins Leben gerufen hat. Diese zwei Seiten von Jesus möchte ich mit uns noch ein bisschen genauer anschauen. Zwei Seiten sehr widersprüchlich. Jesus, das wahre Passahlamm. Am Passahfest erinnern sich ja die Juden immer wieder an dieses allererste Passah. Als Gott sie herausgeführt hat aus der Sklaverei in Ägypten, wie Gott sie rettet. Und in dieser Nacht, wo das Passah gefeiert wird, in dieser Nacht geht Gott selbst durch Ägypten. Und hält Gericht und er müsste nicht nur an den Ägyptern Gericht halten, sondern letztendlich auch an seinem Volk, weil sein Volk genauso schuldig ist wie die Ägypter. Aber Gott gibt diesem Volk ein Lamm, ein Opferlamm, ein unschuldiges Lamm stirbt. Und das Blut dieses Lammes wird an die Holzbalken gestrichen, sodass Gott vorübergeht. Er akzeptiert dieses Opfer. Ein unschuldiges Lamm stirbt, damit die Menschen, die Gott gegenüber auch voller Schuld sind, leben dürfen, gerettet sind. Schon ganz am Anfang vom Johannesevangelium, da lesen wir, wie der Johannes der Täufer mal etwas über Jesus aussagt. Da kommt Jesus auf ihn zu und Johannes sagt, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Wie kein anderer Evangelist betont Johannes das ganze Passageschehen rund um Jesus. Also nicht nur das allerletzte Passa, wo Jesus stirbt, sondern auch die zwei anderen davor verbindet er mit dem, wie Jesus handelt. Oder beschreibt, wie Jesus rund um diese Passafeste handelt. An diesem ersten Passafest, von dem Johannes berichtet, ist Jesus in Jerusalem und er vertreibt die Händler aus dem Tempel. Und dann vollbringt er Zeichen voller Wunder, sodass Menschen zum Glauben an ihn bewegt werden. Und an diesem Passafest kommt er mit Nikodemus ins Gespräch und weist den Nikodemus darauf hin, dass der Sohn des Menschen erhöht werden muss, also am Kreuz sterben wird. Warum? Damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben, dass sie leben dürfen. Am zweiten Passafest, beziehungsweise kurz davor, macht Jesus mehr als 5000 Menschen satt. Mit 5 Broten und 2 Fischen. Dann geht er übers Wasser. Er verhindert, dass die Menschen ihn zu einem Brotkönig machen. Aber er erklärt den Menschen hinterher, die ihn suchen, dass er selber das Brot des Lebens ist. Jesus sagt, ich bin das Brot. Und wieder spricht Jesus davon, dass sein Leib und sein Blut für die Menschen gegeben wird. Und dass jeder, der an ihn glaubt, leben wird. Und jetzt ist Jesus zum dritten Mal in Jerusalem zum Passa. Jetzt erfüllen sich alle diese Worte. Jesus ist das unschuldige Passalamm. Wenn wir uns diesen Prozess anschauen, dann sehen wir, die Anführer der Juden finden keinen wirklichen Anklagepunkt gegen Jesus. Sie bringen ihn zu Pilatus. Pilatus fragt, ja, was hat er verbrochen? Sie sagen, ja, also wenn er nichts verbrochen hätte, würden wir ihn dir ja nicht bringen. Also, aber jetzt muss schon selber rausfinden, was so todeswürdig ist. Und als Pilatus ihn verhört, findet er auch nichts, warum Jesus jetzt sterben sollte. Er sagt, ich finde an ihm keine Schuld. Jesus ist der unschuldig stirbt. Und am Kreuz letztendlich sein Leben hingibt, sein Blut vergießt. Warum? Das hat er immer wieder betont, damit alle, die an ihn glauben, das Leben haben. Jesus ist das Opferlamm, das die Sünde der Welt wegnimmt, das auch unsere Sünde wegnimmt. Ja, auch wir laden immer wieder Schuld auf uns, Schuld gegenüber Gott. Doch in Jesus steht für uns die Vergebung bereit. Immer wieder heißt es, dass wir durch Glauben zum Leben gelangen. Es ist eben genau dieser Glaube, dieses Vertrauen, dass Jesus sein Leben für mich hingibt, in dem mir dann letztendlich das Leben geschenkt wird. Dieses ewige Leben mit Gott. Jesus stirbt, damit ich schuldiger Mensch leben darf. Sehr eindrücklich wird das am Ende unseres Textes deutlich, in diesem Tausch, der sich damals vollzog. Pilatus will Jesus freigeben, aber sie wollen nicht Jesus, sondern Barabbas. Barabbas, der Verbrecher, er kommt am Passa frei und Jesus, der Unschuldige, gibt sein Leben. Das ist die eine Seite und ganz im Gegensatz dazu die andere Seite von Jesus, dass er der wahre König ist. Schon ganz früh erkennt Nathanael in Jesus den wahren König von Israel. Ja, mehr noch, er sagt, du bist der Sohn Gottes. Und das ist ein ganz enger Zusammenhang. Dieser wahre König von Israel ist auch der Sohn Gottes. Und verbunden mit jedem Passa zeigt sich letztendlich auch die königliche Macht, dieser königliche Anspruch von Jesus. In der Tempelreinigung, Er beansprucht, dass er die Macht und das Recht hat, die Händler aus diesem Tempel herauszutreiben, weil er der König ist. In den Wundern zeigt sich seine Macht, in der Brotvermehrung und im Gehen auf dem Wasser, wie er Macht hat. Macht über Naturgewalten, Macht über Krankheiten. Und auch vor Pilatus macht Jesus deutlich, ich bin ein König. Aber Jesus ist ein ganz anderer König, ganz anders als die mächtigen Herrscher in dieser Welt. Er regiert anders. Und sein Königreich ist größer und mächtiger als alle Königreiche dieser Welt, und sein Königreich liegt außerhalb dieser Welt. Und das meint es nicht nur geografisch zu sagen, das Königreich liegt irgendwo im Universum, sondern sein Königreich ist von einer anderen Art. Wenn wir uns da mal anschauen, was das für ein Königreich ist, dann ist es ein absolutes Friedensreich. Ein Königreich, in dem der König selbst sein Leben gibt, indem er sich zum Diener macht. Ja, Johannes 13, wo Jesus den Jüngern die Füße wäscht. Auch das, ein was für ein Gegensatz. Das ist das Königreich von Jesus Christus. In dieses Königreich ruft der Menschen hinein. Er kommt tatsächlich als König in diese Welt, um Menschen in dieses Königreich Gottes, in diese Königsherrschaft Gottes einzuladen. Jesus ist die Tür. Durch ihn haben wir Zutritt in dieses Königreich. Und dann führt Jesus Menschen, die sich ihm anvertrauen, zu einem neuen Leben. Es ist ein Leben in der Wahrheit, ein Leben im Hören auf die Stimme von Jesus. Ja, was ist jetzt Wahrheit? Jesus sagt mal, ich bin die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit in Person. Wahrheit von der Bibel her bedeutet eine völlige Übereinstimmung mit Gottes Willen. Und genau das hat Jesus gelebt. Von Anfang bis zum Ende hat er mit Gottes Willen übereingestimmt. Das wollte er tun. Gottes Willen erfüllen in dieser Welt. Wer Jesus folgt, der folgt der Wahrheit. Wer Jesus folgt, ist auf dem richtigen Weg. Auf dem Weg mit Gott. Wer ernsthaft nach der Wahrheit fragt, der muss auch nach Jesus fragen. Wenn wir uns diese zwei Seiten von Jesus genauer anschauen, er, der sein Leben gibt für mich, für die Menschen, die von Gott getrennt sind in ihrer Schuld, um sie zu schützen, und er, der über diese Welt regiert, dann sehen wir, wie unser ganzes Leben von ihm umgeben ist. Er ist unter uns, trägt uns, vergibt uns, nimmt unsere Schuld, und er ist über uns und vor uns, führt und leitet uns, schützt uns mit seiner Macht. Wir sind ganz von Jesus umgeben. Was für einen wunderbaren Herrn haben wir, der so groß ist und sich doch so klein macht, der das aus Liebe macht für dich und für mich. Ich wünsche uns, dass die kommende Woche auch ein Zeugnis ist für Jesus Christus, unseren Herrn. Ich lade ein zum Gebet. Herr Jesus, und du bist das wahre Opferlamm. Du kommst in diese Welt hinein, um dein Leben zu geben für uns, für die Menschen, die getrennt sind vom Vater. Und du lässt dich da einfach hinführen ans Kreuz. Vergießt dein Blut, gibst deinen Leib, stirbst, damit wir leben dürfen. Und wir können nur staunen vor diesem Kreuz stehen und merken, ich darf leben. Im Vertrauen auf dich darf ich leben, dass das, was du getan hast, für mich war, darf ich leben. Danke für das Leben, das du schenkst. Aber es ist nicht irgendein Leben, denn du bist auch der König. Und du lädst uns ein und führst uns hinein in diese Königsherrschaft Gottes, wo du regierst, wo dein Wille regiert. Und Wenn wir zu dir gehören, hören wir deine Stimme und wir hören sie nicht nur, sondern wir hören auf deine Stimme. Wir lassen uns von dir leiten. Ich bitte dich, dass du uns leitest, dass du ja mit solcher Deutlichkeit in unser Leben hineinsprichst, dass wir verstehen, was du möchtest, dass wir uns von dir führen lassen im Alltag, jeder an seinem Platz. Danke, dass du unter uns bist, über uns, vor uns, hinter uns, dass du uns umgibst mit all deiner Macht. Und mach uns zum Zeugnis für dich in dieser Welt. Herr, damit Menschen erkennen, in dieser Zeit, wo vieles zusammenbricht, worauf Menschen ihre Hoffnung gesetzt haben, dass sie erkennen, dass in dir alle Hoffnung ist. Und so beten wir gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, jetzt möchte ich nochmal auf das Angebot vom Uli hinweisen, wer ein Liederbuch braucht. Sei es das Gemeinschaftsliederbuch, das blaue oder das kleine rote. Mir bringe es gern vorbei, meldet euch einfach beim Uli oder auch bei mir. Und wir lassen es euch auf irgendeinem Weg zukommen. Denn Lieder sprechen uns auch aus dem Herzen. Diese Liedtexte können zu unseren eigenen Texten werden, wenn uns die Worte in mancher schwierigen Situation auch fehlen. Aber wir können auch Gott einfach loben und preisen für das, was er uns schenkt. Vor allen Dingen auch in seinem Sohn Jesus Christus. Jetzt möchte ich Ihnen und euch noch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behütet dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und schenkt dir seinen Frieden. Amen.